Nimmt er auf? Der nimmt auf? Ja, er nimmt auf.
Was geht ab, Leute? Mein Name ist Olli Balbo, Olli Banjo. Ich bin hier, macht der Worte, gibt euch das. Bester Podcast der Welt. Ja, scheiß auf Joe Rogan.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zurück aus den Sommerferien 2019. Heute ist der 3. September und wir melden uns zurück mit einer Vorschau auf die Staffel Nummer 2 mit interessanten Gästen, tollen Themen und witzigen Gesprächen. Und jetzt fangen wir an, wie immer, mit Dein Wort.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Wir haben ja schon ein paar Mal über Fossilien geredet, wenn du dich erinnerst. Mhm. Und Fossilien sind Versteinerungen von verstorbenen Tieren. Also Tiere, die irgendwann vor vielen Jahren mal gestorben sind. Mhm. Und dann eben, ja, heute finden wir ihre versteinerten Überreste. Und wie stellst du dir das vor, wenn irgendwo bei uns im Wald ein Reh stirbt, finden wir da in 5000 Jahren ein Fossil davon?
Würde ich fast nein sagen, oder? Es gibt doch Würmer, die das alles
ganz genau, ja. Da muss man sich mal drüber Gedanken machen, woher kommen denn diese Fossilien überhaupt? Mhm. Ein totes Lebewesen, das verwest und selbst wenn irgendwann noch ein Skelett liegen bleibt, von dem Skelett ist irgendwann auch nichts mehr übrig. Mhm. Ich sag mal, nach ein paar Jahren findest du nichts mehr. Das wird zu Humus, ne? das Lebewesen, das Reh da draußen im Wald. Und um zu versteinern, um fossiliert zu werden, ist es notwendig, dass so ein Tier oder ein Mensch, geht ja genauso, unter hohem Druck von Sauerstoff abgeschnitten wird. Also eingeklemmt wird, zum Beispiel zwischen Schlammschichten oder Geröllschichten. Auf jeden Fall aber, dass es von Luftzufuhr abgeschlossen ist, dass dieser Verwesungsprozess unterbrochen wird. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, die ganze Welt war von Wasser bedeckt, ne, dann kann man sich, glaube ich, da braucht man nicht so viel Fantasie, um drüber nachzudenken, dass alle möglichen Erdrutsche passieren und Moränen abgehen und dass sich Gesteins- und Erdschichten verschieben. Und die Sintflut ist eine geniale Erklärung dafür, warum wir in bestimmten Gesteinsschichten überhaupt so viele Fossilien finden. Weil eben hier genau diese Bedingungen geschaffen worden sind. Mhm. Man findet sogar Fossilien von zum Beispiel ein Fisch, der gerade dabei ist, einen anderen Fisch in die Schwanzflosse zu beißen oder sowas. Also das ist ein Zeichen, dass der urplötzlich verschüttet worden sein muss von irgendwas. Und da gibt es etliche, also nicht nur einen, sondern googelt mal Fossil, Fisch, frisst Fisch. Ihr werdet einige solche Fotos finden. Oder man findet Fossilien auch oft in großen Anhäufungen, in sogenannten Massengräbern. Also man findet eine Vertiefung, wo man die Versteinerungen von Knochen verschiedenster Tiere, sowohl Pflanzenfresser als auch Fleischfresser, findet. Und wenn man sich jetzt mal einen Sandkasten auf einem öffentlichen Spielplatz nach einem starken Regenschauer anschaut, dann findet man vielleicht eine Erklärung dafür, warum es diese Ansammlungen gibt. Weil nämlich der Dreck zusammengeschwemmt wird von dem Wasser in die tieferen Regionen. Also wenn man, wie gesagt, einen Sandkasten anschaut, der ganze Dreck, Staub, Laub, Blütenstaub sammelt sich alles unten in den Vertiefungen. Und genauso kann man sich das vorstellen mit den Knochen. Wenn man sich anschaut, wo man Fossilien findet, findet man eben solche zusammengeschwemmte Knochenhaufen, die auch auf große Wassermassen schließen lassen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als diese Tiere verstorben sind. Mhm. Dann findet man sogar Fossilien auf hohen Bergen, was an sich schon ein Indiz dafür ist, dass irgendwann mal Wasser diesen Berg bedeckt haben muss, ne, weil sonst das mit dem ganzen Sauerstoffabfluss und so schwer vorstellbar ist. Aber noch bemerkenswerter ist, dass sich auf Bergen sogar Fossilien von Fischen finden. Okay. Und ja, wie kommt wohl ein Fisch an die Spitze eines Berges? Die Sintflut bietet eine perfekte Erklärung dafür.
Sehr interessantes Thema. Wir stellen Wissenschaft bzw. Evolution der biblischen Schöpfungsgeschichte gegenüber. Michael und ich haben uns das sehr intensiv unterhalten und er kennt sich da tatsächlich sehr, sehr gut aus. Der nächste Ausschnitt ist von Felix Padur. Ihn haben wir schon in Staffel 1 gehört am Ende. Da hat er über Entschleunigung gesprochen und wir dachten uns, komm, wir entschleunigen den Kerl mal und lassen ihn die Sommerferien mal so stehen. Und hier ein Ausschnitt.
Und genau, da habe ich quasi drei Bibelstellen. Also ich lese sie langsam vor, dann könnt ihr sie gerne nachlesen. Das erste ist Lukas 5, Vers 15, wo Jesus quasi in die Ruhe geht, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Finde ich unheimlich stark. Ja? Wenn wir eigentlich so haben, oh, Jesus ist Gott und Gott ist in ihm, aber er nimmt sich trotzdem die Zeit dafür. Eigentlich könnte er sogar sich reinhören, so ein paar Sekunden und dann passt das. Aber selbst Jesus hat sich diese Zeiten genommen. Ja, und dann, wie diese Zeiten aussehen können, da habe ich Mose in der Wüste und Elia im Horeb. Mose in der Wüste ist 2. Mose 3, 1 bis 4 und 1. Könige 19, 1 bis 16. Und dann nur ganz, ganz kurze Sachen so raus. Quasi dieses Ruhe, geh in die Ruhe, sie ist laut genug, kann auch mit Gott zusammenhängen. Aber in diesem Beispiel ist es unheimlich leise. Auf dem Horeb ist es dieses Säuseln, wo Elia Gott begegnen möchte und dann kommt der Sturm, dann kommt, was kommt da alles, Erdbeben und Feuer, quasi diese großen, gigantischen Sachen, ja, die der Schöpfer ja auch bringen kann. Ja. Aber er kommt im Säuseln. Säuseln quasi ein, es ist im Griechischen ein Hauch, quasi wie ein Entgegenatmen. Weißt du, dieses, wenn es draußen kalt ist und man atmet aus, dieses Ding, Ding, das passiert dann. Und was immer passiert, wenn Menschen Gott in der Bibel begegnen, ist, er schenkt ihnen Begegnung, er schenkt ihnen Zeit, verschiedene Sachen aufgeschrieben, weil ich das so geil finde, er beruhigt sie. Ja. Ein Elia, der vorher sterben wollte, erst erlebt er unheimlich große Wunder und dann sagt er so, na, jetzt wäre es echt gut zu sterben, weil ich habe echt Angst. Sagt Gott ihm so, hey, mein Freund, leg dich hin. Ich gebe dir was zu essen. Komm auf den Berg, ich begegne dir. Und dann richtet er ihn neu wieder aus. Also Ruhe als eine Zeit, wo ich neue Identität zugesprochen bekomme. Wo Gott sagt so, das denke ich von dir.
Ja.
Und das ist die nächste Richtung. So diese neue Ausrichten und neu berufen auch. Ja, wo Gott sagt so, bei Mose im Dornbusch. Ja, ein Ort, wo kein anderer Mensch war, nur Schafe. Aber er ganz alleine. Ja, also interessanterweise, also nicht irgendwie, die waren beide nicht auf irgendwelchen großen Konferenzen unterwegs, sondern in der Wildnis, in der Natur, ja, in einem Ort, wo eigentlich nicht besonders viel Leben ist, ist lebendige Gott ihm begegnet.
Ja.
Ja, und richtet sie neu aus, stärkt sie, unterstützt sie, beruft sie neu und richtet sie wieder aus, damit es weitergehen kann. Und ich glaube, das ist das, was passiert.
Okay.
Also ein tiefster Moment von Begegnungs. Ausrichtung. Ausrichtung kann auch dabei sein, dass Gott sagt so, hey mein Freund, da fault was in deinem Leben. Das kann auch sein.
Ja,
ja natürlich. Das ist Gott auch. Weil er will keine faulen Stellen in unserem Leben.
Können wir dann vielleicht das mit dem Teufel verwechseln? Diese Frage wird uns Felix in den nächsten Episoden beantworten. Dann hatten wir ja in der ersten Staffel diese Diskussion über, muss man jetzt Sünde bekennen oder nicht? Und wir haben dieses Dreiecksgespräch in Staffel 2, was auf jeden Fall kommen wird und was sehr interessant wird, wo wir verschiedene Ansichten diskutieren und besprechen werden. Hier ein kleiner Ausschnitt dazu.
Und insofern, ich glaube auch, wenn dann die Leute das zum Beispiel mal nachlesen, dann auch, also wenn es gerade um das Thema Vergebung betrifft, da können wir dann irgendwann auch mal nochmal nachhaken, da gibt es ja zum Teil recht steile Aussagen auch. Und wenn die immer in Verbindung gebracht werden mit dem, bin ich denn dann überhaupt noch Kind Gottes, bin ich denn noch errettet, dann kriegst du echt Probleme. Und insofern den Punkt, den du da angesprochen hast, den halte ich für ganz wichtig. Aber das glaube ich, sage ich jetzt einfach mal uns hier, aber auch wirklich jedem, der zuhört, trenn das unbedingt, weil sonst kommst du, man kann es so hart formulieren, in Teufels Küche und zwar im Sinne dieses Wortes. Dann grillt der dich.
Ja, und Andreas, ich finde es toll, weil ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass es ein Problem ist und dass viele Menschen das nicht trennen und ich glaube, dass es zu sehr viel Unruhe in einem christlichen Leben führt und Ungewissheit auch. Ich finde auch dieses Bild, das du gibst mit dem Vater und Sohn, finde ich sehr schön. Die Frage ist doch aber, wie kommst du zurück in die, also in dieses Erlebnis, in diese intime Beziehung? Und sind diese Worte, vergib mir meine Schuld, das, was dich wieder in die Beziehung reinbringt? Ich würde nämlich zum Beispiel sagen, es ist völlig legitim, wenn du von deinem Vater wegrennst und du fällst hin und du kommst wieder zurück und du bist dreckig und du kommst zu deinem Vater zurück in die Arme und du kannst sagen, Papa, danke. Danke, dass ich wieder zu dir kommen kann. Danke, dass auch, wenn ich, wir haben es gerade beide gesehen, ja, ich bin in den Matsch gefallen, wie dumm von mir. Danke, dass du da bist und dass ich immer wieder zu dir zurückkommen kann. Ich glaube, das ist was signifikant anderes, wie wenn ich sage, Papa, ich weiß, dass ich eigentlich noch dein Sohn bin, aber darf ich jetzt wirklich nochmal zurückkommen? Vergibst du mir wirklich nochmal, nachdem ich auch schon gestern in den Matsch gefallen bin und vorgestern in den Matsch gefallen bin? Vergibst du mir nochmal? Und ich glaube, diese Frage oder diese Aussage, vergib mir meine Schuld, stellt immer ein Stück weit schon einfach im Wortlaut Ungewissheit her. Und ich weiß, Theologen haben immer wieder versucht, das zu sagen, immer nach dieser Frage kommt sofort diese Absolution oder dieses Zusprechen von, ja, der ist vergeben. Aber ich glaube, in unserer Beziehung bleibt da doch Raum für Zweifel.
Wenn du das, ja gut, das also ich denke, dass da tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, wenn du aus der, also sozusagen aus der Angst heraus, bin ich jetzt wirklich noch so richtig auf der Spur, also auf der grundlegend richtigen Spur, wenn du aus dieser Angst heraus und nicht in dem Vertrauen, ich kann zu meinem Papa gehen und er vergibt mir, weil er mir gerne vergibt, weil er es liebt, dass ich zu ihm komme, weil er sich darüber freut, dass ich reinen Tisch mache, einfach weil wir eine Beziehung miteinander pflegen. Genauso auch wie in der, jetzt auch wieder in der Ehe, ja, also das ist ja das zweite ganz große Bild der Bibel, behaupte ich, ja, also entweder diese Vater, diese Gott-Kindschaftsbeziehung oder eben auch die Ehebeziehung, das sind ja diese zwei großen Bilder, die eigentlich Beziehung ausdrücken, wie sich Gott tatsächlich die Beziehung zu uns vorstellt, und in beiden Fällen, glaube ich, ist es ganz wichtig, wenn ich mich mit meiner Frau ausspreche, dann ja nicht deswegen, weil ich Angst habe, oh, nimmst du mich nochmal zurück? Sondern weil ich weiß, dass das einfach halt blöd ist, was wir jetzt gemacht haben, wer auch immer das jetzt vielleicht verursacht haben mag. Aber es steht außer Frage, dass wir einfach gemeinsam den Weg weitergehen wollen und einfach eine so tiefe und intime Zeit wie möglich immer miteinander verleben wollen.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Meine Frau hat es auch immer so arrangiert, dass quasi, wenn die angerufen haben, war ich daheim, aber sie nicht. Und dann bin ich da hingegangen und dann war immer ein osteuropäischer Dialekt oder sowas, manchmal indischer.
Ja.
Und dann haben sie mal gesagt, ob ich nicht mal einen Strom wechseln will.
Okay.
Und das haben die 5-mal gemacht und dann habe ich nicht mehr gewusst, was ich machen soll.
Weißt du was?
Und dann habe ich erzählt, dass meine Frau gestorben ist. Oh nein. Und die war dann auch betroffen, also die hat dann gesagt, oh, das tut mir leid, hat aber dann noch hinten dran gehängt, aber soll man sie weiterhin
anrufen? Wir hätten künstliche Grabsteine, 24 Stunden Lieferservice. mit Abo.
Ja, mit Abo, genau. Was man aber ja auch machen kann, ist diese Anrufe quasi umzudrehen.
Die nützen als Christ, Mensch, ja. Steve. Ja. Bevor du so Zeug erzählst, erzähl ihn doch vom Strom des Lebens.
Oh, wow,
wie ich das immer machen würde, wenn Stromanbieter anrufen würden.
Ich lasse das Vorherige mal unkommentiert. Der nächste Ausschnitt spreche ich und Michael über den Frust, den wir manchmal in unserer Gemeinde haben und die fehlende Anerkennung, die uns eigentlich gebühren würde.
Ja. Du bist ja auch 37-facher Ehrenamtler bei uns in der Gemeinde. Und ich komme ja gleich hinter dir mit 32.
Aber
wir sind halt Stars hier. So.
Ja, aber das Dumme ist, es hat halt noch keiner gemerkt. Ja. Außer uns beiden merkt es niemand.
Ich warte eh schon mal, dass einmal Leute uns Hugo Boss Hemden schenken, so quasi Hörergeschenke. Die könnten wir auch einmal machen. Schickt einfach mal E-Mail-Adresse mit einem Hörergeschenk. Die macht deine Worte.
Ja, weißt du, aber wenn du dann mal so denkst, jetzt bin ich dann doch immer stolz auf das, was ich so mache. Ja. Weil ich einfach, das ist halt der Hammer.
Ja.
Dann kriegst du irgendwie so eine Demutsdusche da wieder irgendwie von Gott oder von der Predigt oder irgendwo kommst dann schon wieder her.
Der nächste Ausschnitt ist in christlichen Kreisen nicht mehr ganz so gern gehört. Und zwar Kritik an anderen Christen.
Nichts gesagt ist auch schon Lob.
Ist genug gelobt.
Ja. Also quasi nichts gesagt ist genug Lob.
Ja.
Da bist du ja harter Verfechter.
Also ich finde ich jetzt nicht. Also ich bemühe mich schon zu loben, Steve. Ja? Aber man muss auch manchmal so Sachen beim Namen nennen.
Ja.
Ja. Zum Beispiel, also soll ich jetzt einfach mal anfangen? Ja, fang wenn ich mal so einen Gottesdienst durchgehe. Ja, ich bin ja auch vom Beruf her, ich wäre ja praktisch bezahlt dafür, mit Rotstift Dinge anzumalen. Ja, kann man jetzt sich dann überlegen, was das für ein Beruf sein könnte. Es ist nicht Maler. Aber es geht dann schon los, wenn dann irgendwie steht was falsch am Beamer. Liedtext irgendwas jetzt, falsch
jetzt abgeschrieben. Jetzt schon wieder was über die Technik. Das, sagen.
Jetzt, mit unserer, das ist ja auch bei anderen bestimmt so. Dann, wer auch immer das macht, dann geht schon los. Das, da könnte ich mich halt aufregen.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Also ich denke auch, dass Christen vielleicht manchmal denken, naja, wir sind ja jetzt Christen und wir erwarten höher oder anders voneinander. Mhm. Und akzeptieren dann aber auch dieses Menschliche nicht.
Ja.
Dann ist schon so eine Erwartungshaltung da oder auch an den Pastor zum Beispiel. Der Pastor muss so und so sein, der muss jeden Sonntag mit mir reden. Also ich habe das schon mal erlebt in der Gemeinde, da waren dann Leute beleidigt, wenn der Pastor bestimmte Leute nicht begrüßt hat. Mhm. Speziell, da ist dann manchmal so eine Erwartungshaltung da, weil wir ja Geschwister im Herrn sind. Mhm. Ja, ich weiß nicht.
Aber vielleicht ist es auch so eine Arroganz, also das, was du gesagt hast, Heath, auch vielleicht ein bisschen dieser Stolz und dieses Überhebliche, auch dieses ja, weltliche oder nichtchristliche Denken, dass quasi, jetzt haben wir schon mal was geschafft, mhm. Und jetzt sind wir auf dem Level von, wir sind Jesu Kind, Freunde, aber ihr anderen noch nicht. Und, oder vielleicht, also das ist schwierig. Well,
it's easy to, because, I mean, because you want to feel that way. I mean, you want to think, oh, I've made amends for my sins in the past, and then, now I'm better. And better than it was before. And then when you see someone else mm-hmm. in your position that doing something that you were doing in the past, mm-hmm. then you can look down upon them.
Elisa und Heath haben mit uns über den ersten Korinther gesprochen und immer noch, ob Liebe eine Entscheidung war. Der nächste Ausschnitt ist mit Tobias Klei. Er ist Vater von 5 Kindern und einer Frau. Und er hat uns ein bisschen über Priorität erzählt und es war sehr interessant, welche Prioritäten er setzt und vor allem, wie er mit sozialen Medien umgeht.
Also würdest du sagen, Planen ist eigentlich schon in der Beziehung auch wichtig, jetzt vielleicht auch von der Größe her, von der Familie oder meinst du auch als normales Pärchen ohne Kids?
Ja, würde ich auch machen.
Okay.
Weil wenn man einfach nur so den Alltag lebt und jeder ist involviert in seine Sachen, man lebt sich ruckzuck auseinander, egal ob man Kinder hat oder nicht.
Ja. Okay.
Und ich würde, also ich kann nur sagen, ich finde das absolut notwendig in der Beziehung, weil wenn die Ehe nicht mehr intakt ist, dann kannst du alles andere auch vergessen.
Ja.
Okay. Also ich merke das, wenn die Beziehung zu meiner Frau gut ist, dann gehe ich von Herzen gern fort zum Predigen. Mhm. Wenn die Beziehung schräg hängt oder wir uns das Gefühl haben, uns auseinandergelebt zu haben, dann wird alles nur noch zum Krampf.
Ah, meinst du, dass dieses Auseinanderleben jetzt, weil es gibt ja viele Paare, die lassen sich scheiden und sagen, wir haben uns auseinandergelebt über die Jahre, aber glaubst du, dass das im Kleinen auch schon passieren kann, dass man sich auseinanderlebt?
Ja, natürlich, das geht ruckzuck.
Okay, krass, voll die Offenbarung.
Ja, man sagt ja auch die Bibel, man soll aufpassen auf die kleinen Füchse. Mhm. Oder wäre den Anfängen, ist so ein guter Spruch.
Ja.
Und irgendwo fängt es halt mal an. Mhm. Und es ist nicht so, dass man immer happy ist und dann wacht man auf am nächsten Morgen und denkt, boah, wir haben uns auseinandergelebt. Mhm. Meistens passiert es so schleichend, es ist einfach ein Prozess.
Ja. Okay.
Und ja.
Okay, und mit Priorität, das heißt dann, ihr steht manchmal, also oder hörst du das manchmal? Manche haben ja auch wahrscheinlich dieses
Problem mit Priorität, dass sie quasi vielleicht von der Arbeit heimkommen oder vielleicht die Frau irgendwie aufs Kind aufgepasst hat und dann die Priorität des Smartphones ist oder Social Media. Was meinst du, was man da machen kann? Also ich bin gerade noch an diesem Überlegen mit den kleinen Füchsen, weil das ist eigentlich schon ein wenig auch die Antwort. Ne?
Also in Bezug auf Umgang mit Medien, da könnt ihr noch 10 weitere Podcasts machen, weil ich halt also Seminare an Schulen, ich arbeite teilweise mit Zockerkindern, die 16 bis 18 Stunden online sind am Tag.
Okay.
Ja, da gäbe es viel zu sagen, aber um das ganz kurz auf den Punkt zu bringen, wenn wir zu Hause sind, wenn ich nach Hause komme, dann, wir haben so ein Regal gleich neben der Haustür, wo die Schlüssel drauf liegen und was weiß ich, und da lege ich mein Smartphone auch hin.
Auf den Weg in die Färöerinseln habe ich mit meiner Familie einen Stopp gemacht bei einem befreundeten Ehepaar, die 2 Kinder haben, und wir haben uns unterhalten über ein paar Dinge, die Gemeindeleitung und Ehe verbindet, vielleicht aber auch schwierig macht, und hatten ein sehr offenes Gespräch und hierzu auch ein ganz kleiner Ausschnitt.
Genau, als ich damals Sascha kennengelernt habe, war eine wichtige Frage für mich, die er richtig beantworten musste, weil ich hatte schon so ein paar Typen gefragt, so, die ich so mochte, und dann, die kamen so aus konservativen Hintergründen, und dann war meine Frage immer: Glaubst du daran, dass Frauen predigen dürfen?
Okay.
Und dann war die Antwort: Nee, die Frau hier, die muss sich unterordnen und so. Und dann dachte ich: Okay, schon mal weg, der ist aussortiert. Und dann Sascha, Neubekehrter, der hat ja gar keine Ahnung von der Bibel. Habe ich ihn gefragt, was er davon hält, wenn Frauen predigen. Sagt er: Ja, ist eine gute Sache, finde ich gut. Und dann habe ich gesagt: Okay, den nehme ich. Und das glauben wir heute auch noch, dass Frauen auch die Stimme Gottes, yeah, preachen können.
Wie ist denn das jetzt? Also wie harmoniert denn das jetzt? Seid ihr jetzt auf einem Level geistlich?
Nee, ich bin noch immer vorne. Ach so.
Ja, weil geistiges Wachstum geht ja schneller als physisches Wachstum.
Also, ja, da ist irgendwann mal Sense, außer man geht, ne, in die Breite. Keine Anspielung zu irgendwem.
Das schneiden wir raus. Nein, aber... würde ich sagen, ihr harmoniert jetzt sehr gut mit, also du hast jetzt gerade irgendwie einen fünffältigen Dienst angesprochen. Hast du
ja.
Also du hast
dich angesprochen. Ja, Sascha kennt jetzt auch den fünffältigen Dienst.
Aber das, also orientiert ihr euch sehr stark an dem fünffältigen Dienst?
In unserer Ehe oder jetzt
ja,
so im
Leben?
Ja,
in eurer Ehe natürlich. Also wenn du sagst, okay, ich bin der Hirte, was ja keiner von euch beiden, glaube ich, ist, und du dann sagst, ja, ich bin aber irgendwie ein anderer und...
Naja, in der Ehe mit 2 Personen im fünffältigen Dienst irgendwie so abzudecken, das wird ein bisschen schwer. Aber wir glauben daran, dass gerade die Vielfalt, auch gerade, sagen wir, weil ja auch Gemeindeleitungen sind, dass die Vielfalt von dem fünffältigen Dienst erst das ganze Potenzial ausschöpft. Weil sonst ist die Gemeinde ziemlich einlastig so, ne? Ja. Und das ist einfach diese, Sascha sagt es immer so schön, mit diesem Blumenstrauß.
Ja, das ist ein bunter Blumenstrauß. Du hast von allem etwas, und der Blumenstrauß sieht ja erst schön aus, wenn du einen bunten Blumenstrauß hast, zumindest, weil du alle Farben drin hast, und das macht es ja erst bunt oder vielfältig halt. Ne? Mhm. Und das finde ich eine super Bereicherung bei uns in der Gemeinde zum Beispiel, dass wir viele Menschen haben, viele Menschen, die Potenzial haben. Und das lernt man auch immer wieder Stück für Stück, und erlebt man halt, dass jeder an seinem Platz stehen muss und sein sollte halt. Ne? Und es macht dann keinen Sinn beim Blumenstrauß, wenn du jetzt einer Frau Blumen kaufst und du hast dann alle Rosen auf der linken Seite und dann oben machst du die Gabaras hin und unten die Ranunkeln oder Tulpen, was es alles so gibt, sondern du mixt das ja schön durch. Und das macht das ganze Bild ja einfach komplett. Ne?
Okay.
So, und in der Ehe merkt man so, klar, Berufung, fünffältiger Dienst ist ja alles immer so ein bisschen etwas, manches ist ein bisschen prägnanter, und in der Ehe merkt man das einfach, dass man sich gegenseitig ergänzt, ne? Und Veronika hat Stärken, die meine Schwächen sind, und ich habe Stärken, die Veronikas Schwächen sind, und so gleicht sich das halt einfach aus, ne? Und das macht das Ganze auch einfach bunt, vielfältig und auch tiefgehend halt, ne? Deswegen ist es schwer zu sagen, ob jemand vielleicht geistig reifer ist als der andere, so würde ich das ja sagen, ne? Weil Veronika hat ihre Stärken eher im Lobpreis, und da habe ich nicht so die Ahnung von, in dem Sinne. Ich habe vielleicht ein Gehör für dein Herz für gewisse Sachen, aber Wonig hat da ganz andere Fähigkeiten, mit Menschen zu reden oder umzugehen. Ne? Und ich habe das in anderen Bereichen so. Ne? Und so ergänzt man sich gegenseitig. Ne? Und das merkt man in der Gemeinde, in der Leitung und auch vor allen Dingen in der Ehe. So, ne?
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht.
Aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Auch in Staffel 2 haben wir unglaublich interessante Gäste, wie zum Beispiel Frank Breido, der 7 bis 12 Minuten tot war und unglaublich gut erzählen kann.
Und
Mein linkes Bein fing an abzusterben, nicht mehr zu durchbluten. Und du liegst dort und wartest auf den Tod. Mhm. Ja, du schläfst nicht mehr, du dämmerst wieder vor dich hin. Du hast diesen Blutgeschmack und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Meine Mutter betete und der Arzt kam und sagte, er hat innere Blutungen. Die Dialyse zagt nicht mehr, das Blut, was hineinkommt, kommt nicht wieder raus. Mhm. Sie untersuchen den Körper und sahen durch die Chemo, diese Chemo hat ja eine negative Eigenschaft.
Ja.
Sie greift sämtliche Organe des Körpers an und zerstört sie auch. Mhm. Aber das ist nicht das Problem in der heutigen Medizin. Und Magen machen wir aus dem Darm, einen Leber verpflanzen wir, die Niere übernimmt die Dialyse. Es ist wichtig, das sagen die Ärzte, dass das Leben des Krebses getötet wird. Mhm. Ja, und dafür nehmen sie das in Kauf, ja, um dem Menschen eine Möglichkeit zu geben, noch eine Zeit lang weiterzuleben. Mhm. Ja, und sie sagten, die Organe fangen an zu bluten, er fängt an einzubluten. Pilz wuchert über den Körper, du hast kein Immunsystem mehr, Pilz wanderte in meine Lunge hinein, Blut war in meiner Lunge, ich blutete dann ein bis über beide Augen. Normalerweise bist du tot, wenn es bis zu meinem Herzen kommt.
Ja.
Du kennst das Blut kommt aus jeder Öffnung deines Körpers fließt Blut, und zwar schwarzes Blut, weil es durch die Zeit alt geworden ist. Mhm. Meine Haut bekommt Blutblasen, alles zerreißt. Sie machen Fotos für Studienzwecke. Beide Beine, totes Gewebe. Mhm. Und die Langzeitbeatmung hat die Eigenschaft, nach 9 Tagen geht dein Kehlkopf kaputt, der zersetzt sich, der macht das nicht mit. Okay. Und der Professor der Arzt kam rein und meine Mutter sagte gerade, du wirst nicht sterben, sondern die Werke des Herrn verkündigen. Ich drehte mich instinktiv um und sah mich in dem Moment selber auf dem Bett liegen, als wenn ich an der Decke schwebe. Mhm. Selber liegen, ich sah meine Mutter dort sitzen, ich sah zum ersten Mal die Maschinen am Kopfende. Mhm. Ich sah einen Pfleger oder einen Arzt, der dort dran hantierte. Und dann bin ich so durch die Decke gegangen, ohne Panik oder was. Ich wusste nur, mir schoss nur ein Gedanke durch den Kopf, du bist tot.
Dann haben wir Flo Stiepe, der Frontmann von Good Weather Forecast, zu Gast. Irgendwann habe ich dann gesehen, dass ProSieben euch unter Vertrag genommen hat.
Genau.
Also das ging ja auch, weil wir so ein bisschen denselben Freundeskreis haben, habe ich, glaube ich, auf Facebook oder Instagram 1000 Posts gesehen, von wegen, unterstützt die jetzt, weil die brauchen jetzt Unterstützung.
Ja.
Wie war denn, also ist da, keine Ahnung, der Herr ProSieben auf euch zugekommen und hat gesagt, wir haben gemerkt, ihr habt ganz coole Mucke, oder wie war denn das?
Also wir wie gesagt, unsere Vision oder der Traum ist so Stück für Stück größer geworden und wir kamen irgendwann an den Punkt, ich finde Träume extrem wichtig und wir müssen immer so groß träumen, dass da nur Gott quasi reinpasst, um das Wirklichkeit werden zu lassen. Und wir kamen an den Punkt, wo wir gesagt haben, ich weiß, das war in Finnland am Flughafen, habe ich zu den Jungs gesagt, hey, irgendwie haben wir alles erreicht, was wir uns erträumt haben, was natürlich ein krasser Punkt ist, überhaupt dort zu sein. Mhm. Und ich weiß, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, hey, was ist so der nächste Schritt? Und der nächste Schritt war ganz klar, hey, wir wünschen uns eigentlich, in den Mainstream rauszugehen. Und, und wir sind den Schritt gegangen. Gott hat sich sofort dazugestellt. Wir haben einen Manager bekommen, der viel dann mit uns strategisch angefangen hat zu arbeiten.
Okay.
Das erste Mal. Also ich würde sagen, wir waren keine gute Band. Unser Manager hat, glaube ich, erst mal 1,5 Jahre Konzerte besucht, bis er überhaupt mal ein Konzert gut fand. Also er hat gesagt, Jungs, ihr seid schlechter wie jede Schülerband und so. Und wir haben wirklich angefangen.
Das habe ich immer gesagt.
Genau, Steve, du hattest immer recht.
Schön, wenn der Sänger von Good Weather Forecast einem recht gibt. Okay, in der letzten Staffel hatten wir Tatjana, die weiße Magierin. Und wir setzen einfach das fort, was wir in der letzten Staffel beendet haben, und zwar das Interview mit Tatjana, das sehr spannend ist. Und hier ein kleiner Ausschnitt mit Tatjana.
So, und auf einmal waren meine Finger wie gefangen an der Tastatur. Und ich habe das gemacht, was ich in meinem Leben nie wollte. Ich wusste immer, was ich nicht will. Ich will nie channeln. Mhm. Channeling heißt, die geistige Welt dich verbinden.
Ja.
Ich wusste aber nicht, dass es umgekehrt auch geht, dass die mich festgehalten haben an der Tastatur.
Du meinst jetzt Dämonen oder Menschen?
Ja, Dämonen. Mhm. Also es war niemand bei mir. Mhm. Ich war alleine daheim. Ja. Meine Finger an der Tastatur und die fingen an zu schreiben, ohne dass ich es konnte. Und es tat sich ein Text auf.
Okay.
Also die haben bei mir sie haben sich begrüßt, also mich begrüßt, haben Namen genannt, haben mir vom Ende der Zeit erzählt, dass große Raumschiffe mit Kreuzformationen kommen werden und also ganz absurd, ja. Mhm. Und erst wie sie sich bei mir verabschiedet hatten, waren meine Finger gelöst. Und jetzt kann sich jeder vorstellen, was man dann macht.
Klingt ein bisschen gruselig, oder? So ein bisschen außerhalb des Natürlichen. Wahrscheinlich heißt es deshalb Übernatürliches. Ba-ba-ba-ba. Okay, Spaß beiseite. Bevor wir diese Vorschau beenden, würde ich euch gerne eine Vorvorschau zeigen. Und zwar weiß ich nicht, ob es in der Staffel 2 kommt oder in der Staffel 3. Ich habe mich im Frühjahr mit Oli Bagno, einem Rapper, der schon mit Xavier Naidoo, mit Assad, Kool Savas, Samy Deluxe und vielen mehr Musik gemacht hat und sehr erfolgreich ist, getroffen. Und ja, seitdem ist er mir sehr ans Herz gewachsen und ich zeige euch einen kleinen Ausschnitt und wie gesagt, ihr könnt gespannt sein auf das Interview mit ihm. Wann es kommt, weiß ich noch nicht genau, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Auf jeden Fall hatten wir sehr viel Spaß bei diesem Interview. Dann probieren wir es mal mit dem gemeinsamen Nenner.
Oh ja, das ist schon lange her auch, ne?
Ja?
Ja, ja.
Da
ging es mir nicht gut, als ich das geschrieben habe.
Echt? Mhm. Erzähl mal, was war denn los?
Ja, da hatte ich so Panikattacken zu der Zeit und so Psychoprobleme. Mhm. Und da habe ich diese EP mit Benny Blanco, heißt ja nicht mehr, Ben Basazian geschrieben. Mhm. Und ja, den Song liebe ich, den Song finde ich super.
Ja. Mhm. Also das war auch so ein Song, wo ich mir dachte, da könnte ich mich auch reinstecken. Mhm. Weil das ist ja, also wenn du jetzt sagst, du hattest da was, psychische Probleme? Mhm. So fühle ich mich jetzt nicht, aber ich denke, das ist doch ein bisschen so der Struggle von jedem Christen, den du da beschreibst, mhm, den gemeinsamen Nenner. Mhm. Und aber dann quasi das runterzubrechen, dass wir alle eigentlich schon irgendwie Mist bauen, aber unser gemeinsamer Nenner, mhm, Jesus ist, war das so die Intention, mhm, in dem Lied?
Auf jeden Fall. Und auch so, ich finde immer so wichtig, auch so den Struggle zu erklären oder zu erzählen. Du bist ja in der Welt auch hier, ne? Mhm. Du hast ja mit der Welt zu tun. Und andererseits bist du in Jesus. Und das ist deine richtige Welt. Aber du musst ja auch hier irgendwie klarkommen. Und das ist immer so ein Struggle, den, glaube ich, auch sehr, sehr viele Christen haben. So. Mhm. Ne? Und ja.
Das hat. Ja. Aber ich finde es echt schön. Und ich hoffe, ich weiß nicht, wie dein neues Album wird, aber ich hoffe, dass es genauso authentisch wird wie...
Ja, sei dir sicher.
Die Lieder, die...
Es gibt auch ein paar Battle-Tracks da drauf, aber ansonsten, ja, ist eine liebe Platte.
Okay, sehr cool. Ja. Und dann habe ich eine Hörerfrage, und zwar vom Felix Padur. Kennst du den?
Felix.
Nicht? Der hat nicht viel erklärt. Er hat nur geschrieben, kannst du Rosa Panzer erklären?
Oh, vielen Dank für den Kaffee. Wir kriegen gerade Kaffee.
Ja,
sehr Dankeschön.
Schön. Dankeschön. Im Goldenen Ochsen.
Im Goldenen Ochsen. Kommt hierher, nach Aschaffenburg. Goldener Ochse.
Ja.
Wie war die Frage?
Kannst du Goldener Panzer.
Goldener Ochsen. Kann ich Goldener Ochse erklären?
Rosa Ochse.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.